Ja, so, ich hoffe, man hört mich. Hört man mich? Nein? Das? So, jetzt. Sehr schön. Ja, ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und das Thema für die heutige Predigt habe ich genannt, wer ist schuld? Es gibt ganz viele Situationen in unserem Leben, wo wir einen Schuldigen suchen. Das fängt zum Beispiel bei mir auf der Arbeit an. Also wie einige mitbekommen haben, ich verlege schon seitdem ich 15 bin Böden, Vinyl, Parkett und solche Geschichten. Und daher gab es immer wieder mal so Situationen, wo Kunden gesagt haben, ey, da ist eine Macke drin, wer hat die reingemacht? So. Und dann versuchen die oft, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben oder dann versuchen die, das irgendwelchen anderen Handwerkern in die Schuhe zu schieben oder irgendjemand ist immer schuld. Und mittlerweile gehe ich auf solche Diskussionen gar nicht ein. Warum? Weil ich weiß, es bringt einfach nichts. Ne? Keiner ist es gewesen. Das heißt, ich mache dann immer Vorschläge, 1, 2, 3, diese Möglichkeiten haben wir und das können wir jetzt machen. Okay, dann sind die auch meistens im Einverstanden und dann ist die Sache auch ganz schnell aus der Welt geschafft. Ein anderes Beispiel ist immer, es gibt zwischen Firmen immer wieder so Verträge zwischen einem Lieferanten und einem Endkunden oder einer Firma. Und da gibt es auch Verträge. Warum sind die Verträge eigentlich da? Naja, ganz einfach, falls jemand sich nicht an den Vertrag hält, dann hat man schwarz auf weiß ein Papier, sagt, ey, du hast deinen Vertrag nicht eingehalten, du bist schuld. Oder dann sucht man vielleicht intern in der Firma und dann, wer hat da verschlafen, wer ist da irgendwie schuldig geworden. Ne? Und ein drittes Beispiel, ne, kennen wir haben alle irgendwo kleine Kinder mal gesehen, wenn die Kinder sich mal um ein Spielzeug streiten, dann fängt einer an zu schreien, der eine fängt an, den anderen zu schlagen. Naja, und wenn du das Kind dann fragst, ja, warum hast du das, warum weinst du? Ja, er hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ja, warum hast du ihm das Spielzeug weggenommen? Ja, ich wollte damit spielen. Ja, und warum hast du ihn geschlagen? Ja, er hat mir das Spielzeug weggenommen. Und so zeigen die ganze Zeit mit dem Finger auf dem anderen hin und her. So, und dann, wenn man guckt, wenn die Kinder größer werden, dann kommen sie in so ins Teenie-Alter, Jugendalter, dann gibt es auch hin und wieder mal ein Kind, was mal so ein bisschen rebelliert. Und dann gibt es auch so Situationen, wo du das Kind dann fragst, ey, warum machst du das jetzt so? Ne? Ja, keine Ahnung, meine Eltern haben mich komisch erzogen oder wie auch immer. Die hatten mich hart, waren eine harte Erziehung, strenge Eltern gehabt oder die haben mich geschlagen und so. Und dann schiebt der Teenie oder der Jugendliche die Schuld auf seine Eltern. Ja, und dann fragt man die Eltern, ja, warum habt ihr euer Kind so erzogen? Ja, wir kennen das nicht anders, wir wurden auch so erzogen. Und dann fragst du deren Eltern und die sagen auch, ja, wir wurden so erzogen. So, und dann geht das immer so weiter und immer so weiter und irgendwann wahrscheinlich landen wir alle bei Adam und Eva. Genau, und dann fragt Gott den Adam, ja Adam, warum hast du von der Frucht gegessen? Was sagt er? Eva, sie hat mir davon gegeben. Und dann fragt Gott Eva, warum hast du das gemacht? Ja, die Schlange hat das gemacht. So, das heißt, die Schlange ist an allem schuld. So, sind Adam und Eva jetzt daran schuld, dass es uns zum Beispiel heute nicht so gut geht? Oder dass es uns heute schlecht geht? Wer ist zum Beispiel schuld, wenn es zum Beispiel in der Ehe nicht so gut läuft oder auf der Arbeit nicht so gut läuft, in der Schule? Oder wer ist daran schuld, dass du zum Beispiel nicht erfolgreich bist, dass du irgendwie nicht erfolgreich im Privaten bist oder auf der Arbeit, keine Karriere machen kannst? Oder wer ist schuld, dass du so aussiehst, wie du aussiehst? Das sind ganz viele Fragen, wo man immer wieder nach einem Schuldigen gerne sucht. Und in dieser Predigt möchte ich gerne mit euch einen gemeinsamen Schuldigen finden. Nicht einen Schuldigen für diese kleinen Wehwehchen, die wir so im Alltag haben, sondern für das große Ganze. Und im Duden finden wir zwei Bedeutungen von dem Begriff Schuld. Das eine ist die Ursache von etwas Unangenehmem oder von etwas Bösem oder eines Unglücks. Und das zweite ist ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Tat, womit jemand zum Beispiel gegen Werte, Normen oder irgendwelche Gesetze verstößt. Also es gibt einmal die Ursache und es gibt einmal die Tat selbst, die man tut. Wir können uns natürlich jetzt irgendwie stundenlang darüber unterhalten, über die menschliche Psyche, Psychologie und welche Weltanschauung oder Paradigmen ein Mensch hat. Aber wir können uns auch mit der Analyse von Problemen beschäftigen. Aber ich kann euch eins sagen, es macht häufig keinen Sinn. Warum? Was würde sich ändern, wenn du einen Schuldigen gefunden hast? Jemand, der dafür verantwortlich ist, dass du so bist, wie du jetzt bist. Oder dass es bei dir nicht so gut läuft. Oder was würdest du machen, wenn du auf einmal dieser Person gegenüberstehst? Die eine Person, die für all das Schlechte und Negative in deinem Leben verantwortlich ist. Was würdest du mit dieser Person machen? Weiß nicht, manchmal gibt es so in meinem Leben so Fälle, wo ich jemanden finde, der mir schuldig geworden ist. Boah, manchmal würde ich dem gerne den Hals umdrehen oder so. Ne? Einfach weil da so viel Wut angestaut ist, dann wird man am liebsten was machen. Aber bringt das was? Was ist, wenn ich das gemacht habe? Wird es mir dann besser gehen? Wird sich mein Leben ab diesem Zeitpunkt verändern oder nicht? Und das sind ganz viele Fragen, die wir uns einmal stellen sollten und wo wir einmal darüber nachdenken sollten, wie es mit dieser Schuld aussieht. Die Frage geht aber noch weiter. Was ist zum Beispiel, wenn du an jemandem schuldig geworden bist? Bevor wir uns weiter in diesen Fragen widmen, schauen wir uns einmal, was die Bibel zu diesem Thema Schuld sagt. Wenn man in der Konkordanz mal nachschlägt, das Wort, dann finden wir, wie oft der Begriff Schuld vorkommt, so finden wir, je nachdem, welche Übersetzung man hat, so um die 149 Mal in der Bibel. Und wenn man das Synonym Schuld gleich oder Sünde guckt, dann gibt es zwischen 594 und 606 Mal kommt es dann in der Bibel vor, auch je nachdem, welche Übersetzung. Dann gibt es noch einen riesengroßen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, wie Gott mit der Schuld oder mit der Sünde umgegangen ist. Dazu möchten wir einmal kurz in den Anfang gehen. Was war am Anfang? Wie war es am Anfang? Und zwar in der jüdischen Überlieferung, die besagt, dass Gott die Engel geschaffen hatte und dass er ihnen eine bestimmte Zeit gegeben hatte, in der sie sich bewähren mussten. Nehmen wir einfach mal an, das waren 100 Jahre. Diese 100 Jahre hatte Gott ihnen zum Beispiel festgesetzt und hat gesagt, so in dieser Zeit müsst ihr euch bewähren. Und wenn diese 100 Jahre um sind, dann sind sie für immer so geblieben. Und in diesen 100 Jahren, waren bestimmt keine 100 Jahre, aber als Beispiel, dort hat auch der Engel Luzifer hat sich erhoben und wollte Gott ähnlich sein oder Gott gleich sein. Und Gott gefiel das natürlich nicht und dann hat er ihn, den Luzifer, verbannt und er hat ein Drittel der ganzen Engel mit sich genommen. So, und als dann diese Zeit vorüber war, dann sind sie ab dem Zeitpunkt für immer so geblieben, wie sie waren. Das heißt, der Teufel, er hatte keine Möglichkeit mehr zurückzukommen. Und auch die Engel, die bei Gott waren, hatten auch keine Möglichkeit mehr, die Seite zu wechseln. Und genau dasselbe hat Gott auch mit den Menschen gemacht. Und zwar, als er die Menschen geschaffen hat, hat er auch ihnen eine Zeit gegeben, in der sie sich bewähren mussten. Und in dieser Zeit hat der Luzifer oder der Teufel auch Adam und Eva versucht und sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich das für immer etabliert. Das heißt, alle Nachkommen von Adam und Eva sind Sünder. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass sie vergeben bekommen konnten. Das konnte der Luzifer nicht mit seinen Engeln. Und was war die Folge von deren Entscheidung? Sie haben erkannt, dass sie nackt waren und haben sich selber Schürze gemacht aus Feigenblättern. Das war aber nur provisorisch. Warum? Der Mensch versucht oft selbst seine Schuld irgendwie selbst zu lösen. Aber es ist keine endgültige Lösung. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch in so einem Alter kennt, wenn ihr mal was angestellt habt oder so und dann versucht ihr das irgendwie selber auf eigene Art und Weise zu lösen. Manchmal klappt das, aber häufig ist es nur so, ja, nicht vollständig, sage ich mal. Ne? Genau, aber Gott hat eine Lösung gehabt. Und da kommen wir jetzt zur ersten Bibelstelle in 1. Mose 3, Vers 21. Da steht, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Das Fell, was Gott genommen hatte, es lag nicht einfach so irgendwo herum auf dem Boden, sondern dafür mussten zwei Tiere sterben, zwei Schafe. Also vermutlich Schafe, weil Gott auch später dem Volk Israel gesagt hatte, dass man Schafe schlachten sollte, wenn man eine Sündenvergebung bekommen wollte. Und hier finden wir den ersten Stellvertreter für den Menschen. Es mussten zwei Tiere sterben aufgrund der Entscheidung der Menschen. Das heißt, es musste Blut fließen. Hebräer 9, Vers 22 sagt ganz klar, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Eigentlich sollte Gott den Menschen bestrafen dafür, dass er gesündigt hat, aber er hat es nicht getan. Stattdessen hat Gott ihm eine Möglichkeit gezeigt, wie sie in Zukunft Vergebung bekommen können. Wenn Adam und Eva zum Beispiel nicht gesündigt hätten und die dafür vorhergesehene Zeit überstanden hätten, dann wären sie für immer sinnlos gewesen. Und ebenso auch die Nachkommen. Aber wie ging es weiter mit den Menschen? Haben die sich irgendwie bemüht, wieder zurück zum Ursprung zu gehen? Nicht wirklich. Sie wurden sogar immer erfinderischer im Sündigen. Und das hat halt auch nicht lange gedauert, da kam der erste Brudermord. Da gab es nur eine Handvoll Leute auf dieser Erde und schon war der erste Mord. Ging ratzfatz. Und viele Jahre später, als dann das Volk Israel aus Ägypten zog und in die Wüste kam, dann hat Gott ihnen 613 Gebote gegeben, nach denen sie sich richten sollten. Und in diesen fünf Büchern Mosen hat Gott ganz konkret aufgelistet, was mit den Personen geschehen soll, die gegen diese Gebote sündigen. Die Gesetze, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte, betraf einen Teil davon, wie sie miteinander umgehen sollten, und ein Teil, wie sie mit Gott quasi oder wie man sich Gott gegenüber verhalten sollte. Das heißt, wenn jedes Mal, wenn jemand durch sein Fehlverhalten irgendwie die Rechte des anderen verletzt hat, hat man auch gleichzeitig gegen Gott gesündigt. Und da gab es bestimmte Strafen. Dabei wurde immer unterschieden zwischen Sünde zum Tod und Sünde, die vergeben werden kann. In der ersten Kategorie, Sünde zum Tod, waren zum Beispiel Mord, Ehebruch, Gotteslästerung, Unzucht mit Menschen, Unzucht mit Tieren, wer die Eltern schlägt, Menschenhandel, wer Eltern verflucht, wer den Sabbat nicht hält, wer Kindern den Götzen opfert und wer Zinsen nimmt. Das heißt, die Menschen, die eine von diesen Taten begangen haben, die mussten, ob sie wollten oder nicht, sterben. Die wurden ausgerottet aus dem Volk Israel. Und in der zweiten Kategorie, da waren die Sünden wie zum Beispiel Lüge, Habsucht, Neid, Gier, Unzufriedenheit, Zorn, Streit, Zauberei, Spaltungen, Zwietracht, Saufen, Fressen, Unreinheit und so weiter. Und für diese Sünden gab es auch gewisse Vorschriften, was sie tun mussten, um Vergebung zu bekommen. Es mussten nämlich verschiedene Tiere in bestimmten Formen geschlachtet werden. Wobei der Sünder dem Opfer die Hände aufgelegt hat und seine Sünden quasi dem Opferlamm übertragen hat. Und wurde das Tier geschlachtet, stellvertretend für den Menschen. Und dann gab es noch verschiedene Reinigungsprozesse, wie man sich reinigen musste. Da wurde zum Beispiel oftmals auch mit Blut besprengt. Oder dann gab es dieses Sühnwasser, das heißt, es wurde einmal ein Opfer geschlachtet ins Wasser, das Blut wurde ins Wasser gemacht und damit wurden die Leute besprengt. Das waren gewisse Reinigungsrituale, die Gott eingefügt hat in die Gesetze. Was jetzt einfach festzuhalten ist, es war nicht unbedingt einfach oder auch günstig, Sündenvergebung zu bekommen. Das heißt, du musstest Schafe oder Tauben haben, um Sündenvergebung zu bekommen. Und dann musstest du auch noch zur Stiftshütte gehen oder nachher dann auch zum Tempel, erstmal dahin gehen und dort hast du dann die Sünden übergeben und dann wurde das Tier geschlachtet. Also das war ein richtiger Prozess, um Vergebung zu bekommen. Ebenso musste jede Sünde bestraft werden. Und jedes Mal musste Blut dafür fließen. Egal, entweder das der Menschen oder das von Tieren. Und das lesen wir sehr häufig im Alten Testament, wie Menschen sich an Gott und an anderen Menschen versündigt haben. Und viele lebten einfach so, wie sie es für richtig hielten. So, und vor allem, wenn es niemanden gab, der das Volk Israel angeleitet hat. Zur Zeit der Richter zum Beispiel, da finden wir eine sehr interessante, aber auch zugleich erschütternde Bibelstelle. In Richter 17, Vers 6, da steht: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Zu dieser Zeit gingen die Israeliten so gut wie gar nicht in den Tempel, beziehungsweise in die Stiftshütte. Der Tempel kam ja erst mal später. Sie haben vergessen, was Gott dem Volk geboten hat. Also die ganzen Gesetze, die Gebote haben sie irgendwie vergessen. Und jeder ging einfach seinen Aufgaben nach und hat das getan, was richtig war in seinen Augen. Aber leider nicht in Gottes Augen. Kommt es dir nicht auch irgendwie bekannt vor? Jeder tut das, was richtig ist in seinen Augen. Jedes Mal, wenn ich mich mit irgendjemandem streite, dann tue ich das, was in meinen Augen richtig ist. Egal, ob ich Recht habe oder nicht, oder Unrecht habe. Und jedes Mal, wenn ich meine Meinung jemandem sage, dann sage ich ihm das, was in meinen Augen richtig ist. Und jedes Mal, wenn ich etwas tue, was in meinen Augen richtig ist, dann bleibe ich trotzdem bei meiner Meinung, obwohl es andere vielleicht auch verletzen könnte. Unsere Politiker tun auch das, was richtig ist in ihren Augen, obwohl viele gar nicht hinter deren Entscheidungen stehen. Und ebenso auch jeder Mensch, der aktuell auf diesem Planeten lebt, tut das, was in seinen Augen richtig ist. Und warum tat jeder das, was richtig war in seinen Augen? Es gab keinen König, der dem Volk Israel sagt, was sie zu tun haben. Und wenn wir so die Könige und die Chronik in der Bibel lesen, so sehen wir, dass es sehr vieles vom König abhing, welchen Kurs das Volk Israel einschlug. Wenn der König gottesfürchtig war, dann war das Volk auch gottesfürchtig, weil der König hat darauf bestanden, dass sie zum Tempel gehen. Er hat selber vorgelebt, er hat gesagt, so, wir gehen opfern, die Priester hatten zu tun gehabt. Und manchmal, ich weiß zum Beispiel, der König Salomo, als er den Tempel eingeweiht hat, wie viele Tiere er da geschlachtet hat, geopfert hat für Gott. Und das Volk Israel hat das gesehen und die haben alle dann Gott gedient. Aber dann gab es auch Könige, die Gott nicht gedient haben, sondern den Baalen gedient haben. Und was war jetzt mit dem Volk passiert? Zum Beispiel bei der Geschichte von Ahab und Isabel. Da gab es nur 7000 Leute, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Das heißt, der Rest des Volkes ist mitgegangen mit dem König. Und und wie sieht es bei uns heute aus? Wir haben einen König, das ist Jesus Christus. Und trotzdem tun wir das, was richtig ist in unseren Augen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir so viele Glaubensrichtungen haben? Wir haben doch alle einen Gott, denselben Gott, und wir haben dasselbe Buch, worin wir lesen. Jesus sagt selbst in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, Jesus hat ein Königreich errichtet, was auf Gnade und Wahrheit basiert. Und trotzdem gibt es unter uns Christen Uneinigkeit, Streit und Spaltungen. Wie können wir zum Beispiel für die Politik beten, dass sie gut und friedlich regieren, wenn zwischen uns Christen kein Frieden herrscht oder keine Einheit? Obwohl man eigentlich uns daran erkennen sollte. Ne? Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran sollte man uns doch eigentlich erkennen. Ich habe einmal von einer Umfrage gehört, da wurden Christen gefragt, was ist leichter, einen Christen zu lieben oder einen Nicht-Christen zu lieben? Und die Frage war so ein bisschen, ja, oder die Antwort, sag ich mal, was die meisten gesagt haben, die haben gesagt, ja, es ist doch leichter, einen Nicht-Christen zu lieben, weil wehe, er hat eine andere Auffassung von Gott, über die Bibel, eine andere Lehre. Wehe. Und das ist das Problem. Viele Christen oder Gemeinden bezeichnen sich als bibeltreu, egal in welche Richtung. Wenn wir von ganz konservativ bis ganz locker, sage ich mal in Anführungsstriche, reden und alle sagen, wir sind bibeltreu. Aber dann gibt es Gemeinden, die verurteilen gegenseitig. Wir tun das, was richtig ist in unseren Augen. Und so auch das Volk Israel. Jeder tat, was richtig war in ihren Augen. Und wenn wir weiterlesen im Alten Testament, dann hat das Gott dann zum Beispiel die Menschen auch immer wieder auch mit Krankheiten, mit Tod oder mit Kriege, Unterdrückung bestraft hat, wenn sie seine Gebote missachtet haben. Das heißt, damals im Volk Israel war die Folge der Sünde immer irgendeine körperliche oder finanzielle Strafe oder sogar der Tod. Das lesen wir auch immer wieder, gerade zur Zeit der Richter. Und dann kam der Richter auf und dann ging es dem Volk Israel gut. Dann haben die Gott wieder vergessen. Dann kamen die Feinde, haben Israel eingenommen und dann haben sie wieder zu Gott geschrien, Buße getan. Und dann kam wieder ein Richter, hat sie befreit von den Feinden und dann ging es ihnen wieder gut. Und dann, das war immer so ein Teufelskreislauf. Und im Neuen Testament spricht Gott aber nicht davon, dass wir irgendwelche Gesetze oder Gebote einhalten sollen, sondern davon, dass alle Menschen sündig sind und alle schuldig vor Gott sind. Das heißt, Römer 3,23 sagt Paulus, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, die Schuld liegt bei jedem Einzelnen von uns. Wir haben alle vor Gott gesündigt und sind schuldig. Was ist aber, wenn du die Schuld auf andere Menschen schiebst? Dann passiert das nämlich Folgendes. Du gibst dieser Person Macht über dein Leben oder manche würden sagen über dein Schicksal. Übernimm Verantwortung für deine Schuld. Denn wenn du das tust, dann wirst du damit nicht alleine sein. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, Jesus, er war ein Mensch und doch ein Gott. Er hat komplett sündlos gelebt und hat nie eine Sünde begangen. Damals musste das Volk Israel Tiere opfern, damit sie Vergebung bekommen konnten. Die Tiere, die geopfert wurden, mussten immer fehlerfrei sein, damit sie zum Altar gebracht werden konnten. In einem der kleinen Propheten hat Gott dem Volk Israel vorgehalten. Ne? Sagt er, wieso bringt ihr mir ein unreines Tier oder ein Tier, was gebrechlich ist, was Fehler hat? Gib doch mal ein so ein Opfer, so ein Schaf, gib das doch mal deinem Statthalter. Wie wird er darauf reagieren? Das heißt, Gott hat darauf bestanden, dass es ein fehlerfreies Tier sein musste. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit Moslems darüber rede, über Sünde oder Opfer, dann frage ich auch, ihr habt ja auch den Abraham, den Isaak, den Jakob, ja, haben wir alle. Die haben doch damals Tiere geopfert, ja, warum? Wisst ihr das? Wissen die nicht. Dann habe ich denen immer erklärt, guck mal, wenn die Menschen gesündigt haben, dann musste ein Tier sterben, es musste fehlerfrei sein. Und dann frage ich im Anschluss weiter, warum machen wir das heute nicht mehr? Warum opfern wir heute nicht mehr? Wissen wir auch nicht mehr. Naja, dann sage ich, es musste jemand geben, der fehlerfrei war, der einmal die Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen hat. Und das war nämlich Jesus Christus. Vor 2000 Jahren wurde Jesus genau aus diesem Grund ans Kreuz genagelt. Er hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Kolosser 2, Vers 14 sagt, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Du und ich, wir müssten bestraft werden eigentlich für unsere Sünden und nicht Jesus. Und was müssen wir tun, um die Vergebung Gottes zu bekommen? Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jeder von uns hat Schuld irgendwie auf sich geladen. Die Frage ist natürlich, übernehmen wir Verantwortung oder schieben wir die Schuld auf andere. Wer die Schuld auf andere schiebt, gibt ihm Macht über sein Leben. Aber Jesus sagt, gib mir deine Schuld. Ich kann damit was anfangen. Und wenn du den Eindruck hast, dass du vor Gott schuldig bist, dann hast du heute die Möglichkeit, deinen Schuldbrief Jesus abzugeben, indem du ihm einfach bittest, dass er ihn zerreißt und dir deine Sünden vergibt. Er macht das wirklich sehr, sehr gerne. Der letzte Bibelvers, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst nach vorne zum Gebet kommen. Wir werden dann für dich da sein, wir werden für dich beten. Und für diejenigen, die Jesus schon angenommen haben, werden gleich einige Fragen auftauchen und bitte beantworte sie dir ehrlich. Wir werden jetzt circa 5 bis 10 Minuten ungefähr Zeit haben, wo sich jeder Gedanken machen kann über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Vielleicht musst du dich bei irgendjemandem entschuldigen für dein Verhalten oder musst deine Sünden vor Gott bereinigen. Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir schuldig geworden sind, vor dir oder vor anderen Menschen. Dass du uns zeigst, wer wir sind und dass wir deine Vergebung brauchen. Danke, dass du gerne vergibst. Danke, dass du gerne heilst. Alle die Wunden, die wir haben, die möchtest du heilen. Die möchtest du verschließen. Und ich danke dir dafür, dass du immer für uns da bist. Danke, dass du, Jesus, unseren Schuldbrief zerrissen hast. Dieser Schuldbrief, der eigentlich gegen uns ist, du hast ihn ans Kreuz geheftet. Du hast alle unsere Sünden auf dich genommen und dafür preise ich dich, Jesus, dafür bete ich dich an und dafür soll dein Name verherrlicht werden auf der ganzen Welt. Danke, dass du gegenwärtig bist. In allen unseren Bereichen unseres Lebens bist du da und trägst uns durch. Dafür danke ich dir. Amen.